Du Dirk?
Ja.
Wie heißt denn eigentlich unser Podcast?
Ist doch wurscht, wie der Podcast heißt.
Hello, Mr. Dirk.
Hey, hallo Dominik.
Hello, Mr.
Frohe Weihnachten.
Ja, frohe Weihnachten. Ich habe aber eine Wortschöpfung. Heute Morgen nach dem Aufstehen im Bett habe ich eine Wortschöpfung gemacht, Dirk. Weil
echt?
Ich habe mir die Wettervorhersage angeguckt. Und es soll morgen richtig regnen. Und deswegen, weißt du, was ich dir heute zu dir sagen kann? Merry Pismas. Morgen haben wir richtig schönes Merry Pismas. Finde ich gut. Und selbst?
Selbst. Ich war heute Morgen schon draußen und es hat schon geregnet. Und es stürmt. Und ja, es ist also ist ein guter Grund, natürlich viel drinnen zu sein. Auch wenn man das vielleicht nicht unbedingt immer will. Nein, aber es ist schade. Ja.
Sich zum Beispiel mal auf die Couch legen, einen Tee dazu nehmen, Kindle in die Hand nehmen, mal vielleicht die Grey Death Trilogie anfangen zu lesen und dann drüber reden, wie toll die ist. Die ist nämlich super toll, weil ich habe ganz viele Sachen mitgebracht, die super waren und die scheiße waren, mein Liebster. Und ich habe dir, ich habe, wie versprochen, Cinema Strikes Back nochmal für eine Handvoll Donuts geguckt und habe mir zu 5 Filmen die 9 Fakten rausgesucht, dass wir das spielen können nachher. I did it.
Das ist schon absoluter Running Gag, dass du immer mit irgendwelchen Filmen, Serien, Vorbereitungen da an der Ecke kommst.
Irgendwie. Ja, aber guck mal, unsere ZuhörerInnen können sich auf uns verlassen, weil du immer eine kacklangweilige Fahrradgeschichte erzählst. Und ich bringe halt die Filme.
Wann habe ich denn das letzte Mal eine Fahrradgeschichte erzählt?
Weiß ich nicht. Weihnachten,
da erzähle ich keine Fahrradsgeschichte.
Ich nick da ja immer ein. Dafür hat heute Morgen der Streter einen coolen Wortwitz auch wieder gebracht. Die haben sich unterhalten über Monarch. Legacy of Monsters. Und da hatte ich ja auch schon erzählt, ne? Haben wir schon geschnackt, wie cool das ist, dass der Kurt Russell und sein Sohn, wenn die sich so überblenden, wie ähnlich die sich sehen. Und da meinte der Bender, ja, was eine Wahnsinnsbesetzung, dass der Kurt Russell und sein Sohn da besetzt sind. Und da meint der Streter nur so, was, spielt da der Sohn mit? Und er so, ja, da spielt der Sohn mit. Und da sagt er, der Baby Russell.
Der Baby Russell ist 40 Jahre alt oder so.
Ja, aber Baby Russell. Der Wortwitz mit der Baby Russell und der Baby Russell, das ist toll. Du siehst schon, hier ist voll das Energielevel auf dieser Seite.
Oh, ja, und du kannst, also, ja, was dich alles glücklich macht, Dominik. Also deine Mich Frau hat es zu Weihnachten total einfach. Die hat es total einfach mit dir zu Weihnachten. Ja.
Und dabei bin ich durch ein tiefes Tal gegangen. Am Mittwoch war ich vollkommen stinkesauer. War ich auf die ganze Welt war ich sauer und wollte nur noch schreien. Ich war in Silent Night.
Lass mich raten, du konntest nicht mehr streamen zu Hause.
Ich war in Silent Night.
Ja, lass mich raten, es war schlecht.
Okay, pass auf.
Völlig eigentlich, überraschend.
Eigentlich ist es ja saucool, dass da keiner spricht. So. Nach so 20 Minuten sind sie aber ein bisschen inkonsequent und weichen das auf und es wird belangloses Zeug geredet. Ja? Also du hättest das eigentlich auch weglassen können. Und mein Verdict für diesen Film ist, er fängt zäh an, dann sind die Action-Szenen okay, aber jetzt nichts, was man nicht schon gesehen hätte und nichts, was irgendwie besonders dolle wäre. Also ich habe so die Klassiker verpasst von John Woo. Ne, oder vermisst, weil es gab keine Pioretten und unsinnigen Quatsch wie bei Face Off. Und das Ende war ganz schlimm, Dirk. Das Ende war richtig schlimm. Ganz kackend schlecht. Melodramatisch, kitschig und mit einer ganz falschen Botschaft. Und weißt du, was aber das Allerdollste war? Also, Joel Kinnaman ist ja eine Kante, ne? Alle, die uns hier zuhören, haben ja auch Altered Carbon gehört damals, als wir drüber gesprochen haben. Und der ist ja echt eine Kante. Und dann ist die Story, dass der ja einen Schuss in den Kehlkopf kriegt und irgendwie einen, glaube ich, ins Bein oder so. Ja. Und dann trainiert er ja wie verrückt, weil bei diesem Angriff von der Gang auch sein Sohn getötet wurde. Und er will sich dann zu Weihnachten natürlich an denen rächen und muss trainieren. So. Die beste schauspielerische Leistung des 21. Jahrhunderts ist, wie Joel Kinnaman einen Klimmzug versucht zu machen und so tut, als könnte er das nicht. Und wie er versucht, einen Sit-Up zu machen und so tut, als könnte er es nicht. Das ist so, das, allein das muss, ich glaube, da wird es bestimmt bald Memes geben. Das müsste man mal auf YouTube suchen. Joel Kinnaman trying to fake that he's not able to do pull-ups. Richtig schlecht. Ah, fällt mir noch ein schöner Wortwitz ein. What did Adam say to Eve on the night before Christmas? It's Christmas Eve.
It's Christmas Eve. Ich fühle, und normalerweise darf man das ja nicht, und da bin ich ja auch nicht so, aber ich fühle ein bisschen Genugtuung, dass der Film so war, wie er war. Weil für mich ist das völlig überraschend. Also es tut mir, also völlig überraschend ist der Film Dirk, nicht gut.
Du mochtest doch auch Face-Off, oder? Und jetzt gehen wir mal zu Chow Yun-Fat noch zurück. Also John Woo hat ganz, ganz, ganz Chow große Yun-Fat. Filme gemacht. Und naja, gut. Also pass auf. Aber große Warnung. Gestern haben wir angefangen, No Hard Feelings zu gucken mit Jennifer Lawrence und mussten aufhören. Ein Scheißfilm.
Das auch. Brauchst nur den Teaser zu gucken. Hast du die Werbung mal gesehen? Wusstest du, dass das
ja, Schrott ich hab ist? Ja, ich habe aber Kritiken gehört, die gesagt haben, dass die Jennifer Lawrence ein wahnsinniges, komisches Talent hätte. Also ich hab's nicht gefunden, leider. Zumindest nicht in dem Film. Ich konnte es nicht finden. Dafür bist du voll der, du bist wirklich überkritisch, muss ich nochmal sagen.
Ja, ich will natürlich Creator wenig geguckt. Und?
Und fand ihn wirklich, ich fand ihn wirklich gut. Ich hab selten in letzter Zeit so einen Film gesehen, der das mit so geilen Mitteln geschafft hat, Worldbuilding zu machen. Ich fand, die Welt an sich wirkte komplett organisch und so, als wäre das da alles so. Und dass Menschen mit KI friedlich zusammenleben, ja. Und dann auch sagen, ihr anderen Menschen seid voll die Assis, warum bringt ihr die um? Fand ich saugut gemacht. Die Effekte waren der Hammer, die Welt war glaubhaft. Fand es gut.
Geht besser, glaube ich.
Was?
Ich bin einfach, vielleicht bin ich dazu anspruchsvoll oder ich kapier's nicht.
Du kapierst es nicht.
Nee, ich glaube ja, ich bin zu doof. Weißt du, was ich geguckt habe? Weil ich gedacht habe, ich muss es, damit ich mitreden kann, nachdem ich Oppenheimer geguckt habe, musste ich auch noch. Was musste ich nach Oppenheimer auch noch gucken?
Ja, Barbie. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir noch die Folge 201 aufnehmen können oder wie du den Film fandest.
Barbie?
Ja.
Ich verstehe den Hype nicht, wenn ich ehrlich bin.
Okay.
Ich meine, jetzt ist die Margot Robbie, ist, muss ich sagen, eine exzellente Schauspielerin. Ich mag die auch. Der Ryan Gosling ist auch ein guter Schauspieler. Und ich habe mich immer gefragt, wie man aus Barbie einen Film machen kann, von Anfang an, als das kam. Also,
du fragst dich das immer noch, gell?
Ja, frage ich mich immer noch. Als die ersten Fotos gelegt wurden, habe ich schon gedacht, nee, jetzt, oder?
Da dachte ich zumindest,
dass man das jetzt so stumpf rüberbringt, das Mann-Frauen-Bild in der heutigen Welt, also und damit mit dem Film transportiert, also aus der Barbie-Welt heraus transportiert, war, fand ich jetzt nicht unbedingt gelungen.
Ja.
Also ich es ist nicht so, dass es mich vom Hocker gehauen hätte. Ich glaube auch nicht, dass ich habe jetzt nicht irgendwann mal gelacht oder habe gedacht, boah, ich habe es einfach konsumiert, habe es versucht zu verstehen. Meine Tochter kam irgendwann dazu, hat damit dabei gesessen. Aber dass das der erfolgreichste Film in 23 mit war, fällt mir schwer. Also außer, dass es die These bestätigt, die wir schon wie oft in der Episode haben, im Durchschnitt regiert die Welt. Und dass dann irgend so ein Hype entsteht und dass man sich das anguckt. Also
ja, aber guck mal, dann muss ich.
Aber ich kann jetzt mitreden.
Ja, aber dann muss ich doch sagen, war Silent Night in dem Sinne sogar besser. Weil Barbie hat ja bei dir keine großen Emotionen hinterlassen. Silent Night hat mich sowas von fuchsteufelswild gemacht. Das war der Oberknaller. Ich habe zumindest noch mit den Jungs, mit denen ich im Kino war, Spaß gehabt, weil ich bis zum Auto geschimpft habe wie ein Rohrspatz, was für eine Verschwendung von Lebenszeit das war.
Ja. Hattest du denn Barbie gesehen?
Nee, werde ich auch nicht. Ich glaube, ich werde es auch nicht gucken, wenn
es auf Streaming
irgendwie verfügbar ist. Vivi hat
Flieger
geguckt vom Kongress zurück und hat gesagt, es war unerträglich.
Ja, wenn du das aus so einem kleinen Ding guckst, glaube ich, dann wird es noch schlimmer.
Nee, ich glaube, das ist immer unerträglich. Aber Vivi fand ja auch La La Land unerträglich. Den habe ich noch nicht probiert. Also es gibt
ich habe da nur angefangen zu gucken und habe abgebrochen. Also La La Land mit so viel Oscar habe ich angefangen zu gucken und das war mit too much.
Ja, Oscar heißt halt auch nichts. Nicht wahr?
Leider. Weißt du, um was es bei Barbie geht?
Ja. Aber müssen wir das jetzt erläutern, weil ich glaube, alle wissen das. Barbie wacht irgendwie auf und auf einmal hat sie Falten und Zellulite, gell? Und sowas. Und dann wird sie, benimmt sich irgendwie falsch und wird in die echte, nee, sie benimmt sich irgendwie falsch, wird in die echte Welt verbannt und da fängt sie dann an, irgendwie Mensch zu sein. Und das findet sie ganz schlimm. Nicht wahr?
Eine Frau in der echten Welt, die ein Barbie-Fan war, hat einen Todeswunsch und ist überhaupt nicht glücklich. Und baut quasi eine Verbindung zu Barbie in der Barbie-Welt auf. Und für Barbie ändert sich die Welt, weil sie hat einen Traum und hat auch dann die Todesangst und kriegt Zellulite. Und dann wird ihr erzählt, dass es ein Bruch im Kontinuum gibt von der Barbie-Welt und dass sie in die richtige Welt muss und zurück muss und muss diese Frau treffen und muss die heilen, ja, damit die Barbie-Welt nicht kaputt geht und die Welt sich verändert. Also macht sie sich auf in die richtige Welt und der Ken, ja, und die Männer sind ja in der Barbie-Welt nur dumpfe, stumpfsinnige, ja, Sixpack-Guys, die dummlich da rumstehen, ja, die Ärzte, die Präsidenten, die was weiß ich, sind alles Frauen, die Männer sind einfach nur doofes Beiwerk und der macht sich mit auf den Weg und schleicht sich ins Auto und auf die Reise mit in die richtige Welt und der Ken stellt fest, dass in der richtigen Welt die Männer ja die Welt beherrschen und ist so begeistert und haut ab und geht zurück in Barbie-Welt. Und die Barbie, ja, trifft dann diese Frau mit diesem Herzschmerz und dann muss sie da auch flüchten. Aber wenn sie zurückkommt, war der Ken schon da und hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war der Ken deutlich vor ihr da und hat aus der Barbie-Frauenwelt, aus dem Matriarchat, hat ein Patriarchat gemacht und die Männer waren an der Macht und haben die Frauen irgendwie benebelt und jetzt hat sich die ganze Welt verdreht und die Barbie war total unglücklich. Und dann haben aber die Frauen gekämpft und haben sich nicht was überlegt und haben das wieder umgedreht. Oh Gott. Tja. Und dann ist Mattel, das böse Mattel, die ganzen 17.000 Männer aus dem Board, haben gemerkt, oh, es passiert was in der Barbie-Welt. Und dann haben die sich auch auf die Reise in die Barbie-Welt gemacht.
Also Herzschmerz und dies und das ist von Ernst Mosch und seinen Original-Egerländer-Musikanten.
Ja, aber es war also so stumpfsinnig. Ja, Patriarchat, Matriarchat und Frauen- und Männerbilder. Und dann hat die eine Schauspielerin, die ich eigentlich gern mag, da auch vom Rat der Zeit spielt, die auch mit, eine Engländerin, die hat dann da so erzählt, was die Frauen so alles sein müssen. Die müssen hübsch aussehen, aber nicht, dürfen nicht so sexy sein. Die müssen hier hilfsbereit und dankbar sein, aber nicht so viel. Die müssen immer fleißig, die dürfen nicht meckern. Und hat sie da, gibt es elende Dialoge darüber, wie schwer es doch für die Frau ist und was die alles sein muss. Und ich will das ja nicht, wir treten ja hier immer für Frauen ein, ja, also jeder, der den Podcast kennt, weiß das, ja, dass uns Gendern wichtig ist, nicht des Genderns willen, sondern wegen dem Grund, der da hinten dran steht. Und da sind wir ja, glaube ich, mit die Ersten. Aber der Film hat, das war einfach eine kommerzielle Leistung. Die haben das Ding, die haben einen Blockbuster generiert. Das hat funktioniert. Die Message ist stumpfsinnig und die hat, normalerweise hätte ich fast gesagt, es ist Nivea, schadet nichts, hilft nichts. Aber ich glaube, das war eher negativ. Das einzigste Positive ist, dass es einen Erfolg gab an der Kinokasse. Also,
who knows? Jo.
Also Barbie ist jetzt nicht so toll. Dafür habe ich gestern Abend extra für heute, für dich geguckt, Rebel Moon, weil es da ja so ein riesen Brimborium drum gibt.
Sag nichts,
um hier gestern auskunftsfähig zu sein.
Ja, wir wollten es gestern anfangen, aber wir waren ein bisschen zu platt, weil ich bin nicht sick of Christmas, sondern sick for Christmas. Und bin ein bisschen platt und hab Kränkel darum und wir hatten es angefangen und dann war es aber irgendwie zu schwierig. Da haben wir uns entschieden, haben einfach umgeschaltet auf LOL Christmas Special, weil das war schön platt genug, um es also einfach vorbeirauschen zu lassen.
Meine Tochter ist jetzt zu Hause über Weihnachten, ist zurück aus dem Studium. Und nee, und dann haben wir halt gesagt, komm, ich hab gesagt, wir gucken also, Rebel Moon. Wir haben es jetzt geguckt.
Gibt's ja auch schon ganz schlimme Verrisse von. Aber ich weiß es nicht. Wenn dir schon Creator nicht gefallen hat, fandst du Rebel Moon wahrscheinlich totale Kacke, oder?
Ich werde dir nichts spoilern oder nichts sagen. Guck den an und dann reden wir drüber.
Ja. Deine Tochter.
Aber wir machen ja hier kein.
Auch mittlerweile recht hart gesotten, oder?
Der, ja.
Gut, ja. Dann kann ich nur noch mal wiederholen. Ich hatte ja angekündigt, dass ich The Cell gucke. Dann guckt jetzt noch mal über Weihnachten, um die Stimmung richtig schön noch hochzubringen, könnt ihr noch mal The Cell gucken. Ich hatte ihn nicht mehr so hart in Erinnerung, weil der ist schon echt hart. Also, aber jetzt nicht irgendwie physische Gewalt, sondern halt einfach, was, wenn du so in die Psyche einsteigst, der ist ja schon echt, echt krass. Und er sieht nach wie vor immer noch sensationell gut aus. Also es gibt zwischendrin ein oder zwei Sequenzen, wo sie mal ein bisschen mit Computergrafik rum experimentiert haben, was halt für das Jahr 2000 noch ein bisschen dünn ist. Aber ansonsten ist es ein optisches Meisterwerk. Das ist der Hammer. Und hat gezeigt, dass hier der Meister D'Onofrio ein Wahnsinnsschauspieler ist.
Ja, der war schon immer ein Wahnsinnsschauspieler.
Ja, der war ja auch hier in diesen Marvel-Serien, die es dann auf Netflix gab, hat er ja den Kingpin gespielt, den Oberbösewicht. Und da war der ja auch schon richtig gut.
Als Kingpin war er unfassbar glaubwürdig, angsteinflößend.
Exactly. Exactly. Ja. Was hast du noch heute dabei alles? Was wollen wir sagen? Was gibt's denn hier? Haben wir jedes Jahr an Weihnachten gesagt, was wir essen? Müssten wir dann wieder machen, gell?
Ja. Das nicht? Du, die letzten Jahre haben wir gesagt, okay, was wir essen. Letztes Jahr haben wir eine tolle Weihnachtsgeschichte vorgelesen und solche Geschichten. Und ich habe mir überlegt, was bringe ich denn mit?
Ja, und diesmal habe ich mir gedacht,
ich führe eine neue Kategorie ein.
Ui.
Was bedeutet denn? Fragezeichen.
Okay. Pass nochmal auf, warte mal. How do you follow Will Smith in the snow? You follow the Fresh Prince. So. Jetzt machen
wir. Die wenigsten verstanden.
Das ist jetzt.
Nee, was bedeutet denn eigentlich das Weihnachtsfest? Und ich würde gern die erste Frage an dich richten. Wann wurde denn der liebe kleine Jesus geboren?
33 vor Christus.
An welchem Tag?
Welchem Tag? Ei, Dirki, 2000 Jahre, keine Ahnung. Ich bin doch aus der Kirche ausgetreten.
Okay.
Er
was
wurde
feiert er dann über Weihnachten?
Er muss natürlich. Es war ein Montag.
Okay. An welchem Datum, ohne Jahreszahl?
Null. 1.1.0.
Der Jesus. Okay, ist, Dominik. Ich bedoel, jetzt bin ich so.
Warte mal, minus 33. Wann fangen wir denn mit 0 an? Christus Geburt oder Christus
lass mal das Jahr, die Jahreszahl will ich gar nicht wissen. Ich will das den Monat und den Tag 12. wissen.
Mann, du Vogel.
Am 24.12.
Ja. Okay.
Map ist falsch.
Ja, das war mir klar. So. Mhm.
Deutschland und ich glaube fast Deutschland alleine feiert mit dem 24.12. und der Heiligen Nacht, ja, die Geburt von dem Jesus Christus Kind. Aber es ist eigentlich der 25. In Deutschland macht man da eine Heilige Nacht raus. Ja, und
deswegen habe ich doch gerade Christmas Eve gesagt.
Ganz, ganz früher hat man dann da in der Nacht oder in dem Abend hinein schon den nächsten Tag mitgezählt. Aber eigentlich am 25. Aber jetzt kommt's. Was steht denn in der Bibel, wann er geboren ist?
Oh, Dirk, was steht denn in der Bibel, wann er geboren ist?
Nichts. Es steht da kein Datum drin.
Ah.
Gar kein Datum. So. Das heißt, in der Bibel steht kein Datum, wann er geboren ist. Wir, Deutschland, machen den 24. draus, deswegen auch, ja, gehst ja in die Christmette oder in die Kirche und dann siehst du ja hier überall die Krippen und dann liegt das kleine Jesuskindchen da in der Krippe. So, der Rest der Welt, die Christen, die feiern das am 25., die sagen, es ist am 25. geboren, in der Bibel steht gar nichts drin. Hm. So. Und was bedeutet dann das Weihnachtsfest? Ist natürlich symbolisch gesehen, ja, also die heute machen die Christen dann natürlich was Symbolisches draus, ja, dass man das symbolisch, sag ich mal, die Geburt des Gottes Sohnes feiert. Ja, aber wenn du zurückgehst, ist es ja eigentlich ein Deal gewesen, dass man gesagt hat, wir wollen eine Religion in der Form, sag ich mal, etablieren, die Menschen zusammenbringt und die Heiden feiern die Sonnenwende. Die Christen haben, ja, genau. Und dann packt man das einfach zusammen und feiert um die Sonnenwende herum des Christmas, also das Weihnachtsfest, und schon hat man alle unter einen Hut gebracht. So. Das wollte ich einfach hier nochmal teilen und auf den Punkt bringen. Ja.
Ja. Dumm haben sie es ja nicht gemacht. Muss man ja schon zugeben.
Ja.
Ah, ja. Und hier Ohrwürmer im Kopf. Jetzt muss ich an die Doofen denken. Jesus, Jesus, du warst echt okay. Jesus, Jesus, every time fair play. Herrlich.
Beinahe hätte ich meinen Kaffee ausgespuckt.
Ich hab's gemerkt, fand ich lustig hier, du. Muss man mal lachen bei unserem Podcast.
Ja, und dann habe ich nochmal reflektiert jetzt zur Weihnachtszeit und ich glaube. Weißt du, was das Schlimme ist? Hm. Ich finde, dass die Religion, auch das Christentum, auch gerade für Deutschland ein sehr gutes Wertesystem mitbringt und eine Gemeinschaft bildet, wenn man für die Schwachen einsteht und die Kirche das ja teilweise auch oder das ja auch noch tut. Aber auf der anderen Seite hat die Kirche ja es nicht geschafft zu transformieren. Ich habe es falsch ausgedrückt. Die Kirche wehrt sich ja mit absoluter Vehemenz. Gewalt und mit Vehemenz sich zu transformieren. Ja, und geht auch ganz, ganz schlecht mit ihren ganzen Missbrauchsskandalen um. Ja, dass bei den Katholiken eine Frau kein Priester werden darf, dass es das Zölibat gibt und noch 25.000 andere Dinge, finde ich mittlerweile unerträglich. Und was ich noch unerträglicher finde, sind die Wölkis und andere, ja, die hier einfach Missbrauch betreiben. Und das ist einfach schad, ja, weil dieses Wertesystem, das uns verbindet in Deutschland und das ja viele, viele, viele gute Sachen hat, oder, ja, geht einfach zugrunde. Und ich glaube, die heutige Zeit, ja, in der wir leben, in der schnelllebigen Zeit, wäre eine solche Gemeinschaft eigentlich sehr, sehr wichtig. Und das ist schade. Und ich glaube, und deswegen gehe ich diesmal wirklich nicht in die Kirche. Weil die müssen das sehen, ne? Es geht nicht nur, dass immer mehr austreten, und das hatten wir ja hier schon mal, dass weniger als 50% der Deutschen sind Christen, deutlich weniger, also man muss mal überlegen, darauf basiert unsere ganze, die Parteien heißen so, ja, unsere die Ehe und alles baut darauf auf, das ist unsere, ja, unsere Basis quasi, unser Fundament, und das ist kaum noch da, und ich glaube, wer kann da nur eine Änderung herbeiführen, wenn die wirklich spüren? Und wenn an Weihnachten dann noch die Kirche leer ist, ja, dann müssen sie vielleicht irgendwann mal denken, ups, es kommt jetzt ja gar keine mehr.
Ich finde viel krasser, was mittlerweile, wenn ich so bei Bekannten gucke, auf den Wunschzetteln draufsteht. Das ist komplett absurd. Weil es immer weiter die Schleife dreht Richtung Kommerz. Das ist unfassbar. Also, ja. Naja, gut, egal.
Trotzdem, ich sehe, für mich ist es ein besinnliches Fest, Zeit zum Reflektieren im Kreise der Familie. Ja. Es ist so zwischen den Jahren, weißt du, das alte Jahr ist vorbei, da kannst du nichts mehr ändern, das neue hat noch nicht angefangen. Du bist so fertig, hast eigentlich keinen Stress, jetzt lassen wir mal unsere Branche außen vor. Ja, es ist einfach eine ruhige Zeit, eine besinnliche, und das ist schön, und mir ist da wirklich, hoffentlich sind das alle auch zusammen mit anderen und essen was Nettes. Und
Vorsätze fürs neue Jahr machen.
Genau. Und die sind, ja, und dann kann man überlegen, ob man sie umsetzt oder nicht. Ja, die meisten setzen sie ja nicht um. Aber das ist trotzdem für mich eine schöne Zeit. Und den Rest kann man ja ausblenden. Ja.
Du, bin ich dabei.
du bist
dabei. Wir machen uns das einfach schön gemütlich, gell?
Und es ist halt auch. Darf ich dir noch eine Frage stellen? Ne? In dieser ganzen Geschichte, weißt du denn noch, warum der Josef mit seiner Maria da unterwegs war?
Weil sie obdachlos waren.
Mhm. Und warum sind die denn unterwegs gewesen?
War der Zimmermann und hat keine Aufträge mehr gehabt. Und dann war sie schwanger.
Oh, ich war ja vor Volkszählung. Es gab ja Volkszählung.
Ah, ich war aber vor 2 Jahren oder so, ja, in Mainz im Unterhaus bei so einem Comedy-Programm, wo, ich weiß nicht mehr, wie der Comedian heißt. Komödiant hieß. Der hat dann im Prinzip direkt sein Programm darauf aufgebaut und angefangen, hat gesagt, dass die Maria schon hart drauf war und dass der Josef schon leichtgläubig war, ne? Weil die hat gesagt, du Josef, ich weiß nicht, was da los ist, ich bin auf einmal schwanger, es muss der Heilige Geist gewesen sein. Und da hat der Josef gesagt, ah ja, wenn du das sagst, dann wird es wohl so sein. Mhm. Und da machen sie sich schön lustig drüber. That was very funny.
Ja, das ist ja das, wo ich sage, wo die Kirche, ich weiß nicht, die erzählt dann von der unbefleckten Empfängnis und von verschiedenen anderen Dingen. Und der Heilige Geist, da habe ich auch, das machen wir dann noch abschließend, dann wechseln wir das Thema. Aber damit kriegst du doch heute keine aufgeklärten Jugendlichen mehr überhaupt irgendwo, die sagen, hey Dude, geh woanders stören, das ist ja Grinch, was du da erzählst, unbefleckte Empfängnis. Ja? Mein Gott, ja, die hat nicht aufgepasst, Mensch. Ja? Und dann wusste nicht, wie sie ihrem Mann erzählen soll. Ja, das ist natürlich ein Thema.
Der war ein bisschen blöd und hat es geglaubt.
Der hat es halt geliebt, wie man das so tut als guter Christ. Ja, die Ehe ist für immer und Kinder sind wichtig. Die müssen wir ja im Glauben der Kirche erziehen. Also nehmen wir das und dann ist es halt die unbefleckte Empfängnis und das Kind ist auserwählt und ja.
Ach, herrlich.
Boah, das ist böse. Aber jetzt die Frage noch, weißt du, was der Heilige Geist ist? Es gibt ja bei den Katholiken die Dreifaltigkeit, bei den Christen.
Ich kenne ihn nur als die flammenden Zungen, die auf die Jünger niedergegangen sind.
Aber okay, es gibt nur einen Gott, ja, den lieben Gott. Und der hat natürlich seinen Sohn auf die Erde geschickt, als Messias. Ja, das ist der Jesus, das ist aber auch Gott. Und dann gibt es den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist der Gott. Und es ist bei jedem Christen lebt der Heilige Geist, was der liebe Gott ist, in ihm, weil er ja glaubt. Und kriegt alles mit in seinem Leben. Heute hätte man gesagt, Big Brother's watching you, aber so hat man die Leute natürlich brainwashed und hat gesagt, hey, der Heilige Geist, der ist unter uns, der ist in jedem von euch, du bist ja Christ. Und er weiß jede deiner Sünden.
Ja, der hat dann... Der
und
hat dann
alles, was du machst.
Eine Zeit lang hat er auch an den Erich berichtet.
Ja, genau. Das hat er da auch noch gemacht, der Heilige Geist. Und es ist ja auch so, wenn ich darüber nachdenke, wie perfide das ist, wenn du deinen Jüngern und deinen Gläubigen sagst, pass auf, da gibt es den Heiligen Geist. Der ist in dir, der liebe Gott ist in dir. Der ist immer für dich da, der hört dir immer zu, der steht dir zur Seite.
Und der weiß aber auch immer, was du machst.
Der weiß immer, was du machst. Und dann haben die Leute schlechtes Gewissen und dann rennen sie zur Beichte. Oh, der Gott hat gesehen, dass ich hier gesündigt habe. Jetzt muss ich ja beichten, weil er weiß es ja sowieso. Also ziemlich perfide. Perfides Modell, wenn du mich fragst. So viel zu, was bedeutet das eigentlich?
Komm, wir gehen jetzt im Niveau wieder
runter. Jetzt sag doch mal, dass die Kategorie, was bedeutet das eigentlich, jetzt nicht uninteressant war.
Nee, die ist nicht uninteressant. Das haben wir schon ganz oft gemacht. Jetzt hat es einen Namen. Das finde ich gut. Ja? Müssen wir noch einen Jingle eigentlich für machen.
Was bedeutet das?
Dicky, 9 Fakten, 5 Filme. Jetzt gucken wir mal, wann du es rausfindest. Also, Film Nummer 1. Der Extended Cut dieses Films dauert 178 Minuten. Er wurde teilweise schon 1978 als Kurzfilm umgesetzt. Das finale Drehbuch ist 152 Seiten lang. Jetzt wird's griffiger. Michelle Rodriguez spielt eine Rolle in dem Film. Für eine Filmminute kamen rund 17,3 Gigabyte an Daten zusammen.
Fast and Furious.
Der Film bekam bereits eine Fortsetzung. Der Film erschien im Jahr 2009. Weitere Avatar. Fortsetzung, ja. Der letzte Fakt wäre gewesen, der Regisseur ist James Cameron. So, jetzt pass auf. Nächster Film. Du machst es gut, Dirk. Eins von fünf hast du schon. Der Film nahm weltweit 335 Millionen US-Dollar ein. Arnold Schwarzenegger sollte eine Hauptrolle spielen, aber das Skript gefiel ihm nicht. Die Musik im Film stammt unter anderem von Hans Zimmer. Im Film sieht man Kampfjets des Typs F.A. Hornet. Der Film kam am 7. Juni 1996 in die Kinos. Ein Kritiker nannte den Film den besten des Regisseurs und den Höhepunkt des 90er-Action-Genres an sich.
True Lies.
Der Film spielt größtenteils in einem alten Gefängnis.
Ah, und Sean Connery hat's gespielt, die Hauptrolle. Und Nicolas Cage hat die zweite Hauptrolle gespielt. Und das Ding heißt, wo der und der andere Schauspieler, der den Soldaten spielt, da, Ed Harris, der ist ja eigentlich richtig gut. Und das Ding heißt nicht, das ist auf Alcatraz und
heißt wie Dwayne Johnson.
The Rock. Ja.
Genau. So, pass auf. Drei habe ich noch. Einen habe ich für dich selber gemacht mit einem interessanten Fakt und den letzten weiß ich nicht, ob du den kennst. Müssen wir mal gucken. Also, der nächste. IMDb-Wertung 5,5. Die Handlung des Films beginnt auf Hawaii. Der Titel des Films trat einen Hype im Internet los. Der Hauptdarsteller sagte, er habe die Rolle angenommen, als er den Titel des Films gesehen hat. Die passende Romanfassung ist satte 405 Seiten dick. Der Film ist aus dem Jahr 2006. Der Film spielt in einem Flugzeug. Kriechtiere spielen eine entscheidende Rolle. Letzter Fakt, die Hauptrolle spielt Samuel L. Jackson.
Snake on the Plane.
Yes.
Gott. Habe ich nie gesehen.
Willst du jetzt den mit den interessanten Fakten noch oder den, von dem ich glaube, dass du nicht kennst und du könntest mich total.
Komm, hau raus, das ist schneller ist hinter uns.
Naja, jetzt mach nicht hier. Ich habe mir. Dirk, wir müssen an der Akzeptanz von unseren Themen weiterarbeiten. Dass du mal ansatzweise so geduldig zuhörst, wie ich das mache. Und jetzt hast du ja sogar interaktive Elemente. Du kriegst jetzt den schweren und danach den coolen. Also, wenn du den jetzt weißt, Chapeau. Die Audience Score auf Rotten Tomatoes beträgt 63%. Und der Film ist ab 16 Jahren freigegeben. Die Kinofassung hat 148 Minuten, der Director's Cut 171 Minuten. Der Film wurde in Budapest gedreht, spielt aber nicht dort. Er kam 2019 in die Kinos. Die Hauptfigur heißt Danny. Der Film erinnert viele an The Wicker Man. Der Film wurde von A24 produziert. Die Hauptrolle spielt Florence Pugh. Ich gebe dir noch einen kleinen Tipp, der ist ab 16, aber ich finde, der hätte auch in einer vernünftigen Welt ab 18 sein können.
Ich habe ihn nicht gesehen.
Midsommar.
Ja, und
very good.
Ja.
So, pass auf. Letzter Film. IMDb-Wertung 8,8. Bei sage und schreibe 2,3 Millionen Bewertungen. Ne? Also haben nicht nur 5 Leute geschrieben, er ist gut, sondern richtig viele. Und der Film ist in China um eine Minute Sexszenen gekürzt und hat ein anderes Ende. Das verrate ich erst später, wenn du es geraten hast, sonst weißt du es. Der Film ist ab 18 und hat eine Laufzeit von 139 Minuten.
Es klingelt schon, ich weiß, dass es...
Es kommt ein Pinguin vor. Ein Rockstar spielt eine Nebenrolle. Das Drehbuch stammt von Chuck Palahniuk. Die Regie führte David Fincher. Im Film wird Seife hergestellt.
Nee.
Die Hauptrollen spielen Brad Pitt und Edward Norton. Komm, Brad Pitt,
ja, und das Edward kann Norton. Ja, nur der Fight Club sein.
Ja, also. Und der Hammer ist, in China hatte er in der Tat ein anderes Ende. Sie haben irgendwann später aber auch das Originalende gezeigt, weil das, was sie umgeschnitten haben, für alle, also Spoiler Alert gibt es nicht, weil der Film ist zu alt und wer den nicht gesehen hat, ist eh verloren. Am Ende gehen ja die ganzen Gebäude in die Luft, ne? Weil er da den Kommerz in die Luft sprengt und sie stehen da im Hochhaus und sehen, wie alle Türme zusammenfallen. In China war das anders. In China wurde eine Texttafel eingeblendet, auf der stand: Die Polizei hat ganz schnell rausgefunden, wie der ganze Plan war und hat alle Verbrecher festgenommen und hat sie erfolgreich davon abgehalten, die Bomben explodieren zu lassen. Nach einem Gerichtsprozess wurde Tyler in eine Nervenheilanstalt eingewiesen und hat dort psychological treatment erfahren. Er wurde danach geheilt im Jahr 2012 wieder entlassen. Mhm. Das ist schon hart, wenn du diesen Film hast, der im Prinzip ja an der ganzen Gesellschaft und an dem Kommerz und an Bankenwesen und was weiß ich alles da Kritik macht. Und in China sagen so, ach, die Polizei hat es aber mitgekriegt und bevor was Schlimmes passiert ist, hat sie alle eingesperrt. Schon sensational.
Sensational.
Aha. It is. Stell dir mal vor, könnten wir mal überlegen, was bei uns irgendwie für Filme geändert werden könnten, dass das sinnig ist. Golden Globes habe ich nicht auf dem Schirm, gell? Wer da nominiert ist. Ich bin nur mal gespannt. Ich wünsche ja hier unserer deutschen Kollegin da, unserer Schauspielerin aus Deutschland, viel Glück und Erfolg. Die von Dirk, du weißt es doch. Wie heißt sie denn?
Die von Toni Erdmann.
Ja, genau. Sandra Hüller, danke.
Ha!
Die ist gleich mit zwei Filmen nominiert übrigens.
Ja, das ist eine sensationelle Schauspielerin.
Mhm. Die ist sensationell. Ach Dirk, was machen wir denn jetzt noch eigentlich Schönes alles? Hast du noch was vorbereitet?
Ja, aber du willst hier nur über Filme reden. Irgendwie willst du Cinema Strikes Back machen hier bei uns.
Nein, jetzt, wo ist eigentlich dein... Du hast eben so eine schöne Weihnachtsmannmütze gehabt. Wo ist denn die eigentlich jetzt hin?
Ja, die war mal zu eng und ich habe geschwitzt, weil ich war gerade noch mal draußen.
Ach so, weil ich habe ja keine. Ich hätte mir höchstens eine wieder dann so künstlich aufgesetzt.
Dafür habe ich einen Weihnachtspulli an. Das sieht man auch schön auf dem Bild. Und ich kann auch die Mütze hier drüber hängen und dann...
Awesome.
Sieht das awesome aus. Awesome. Ich habe zwei Matze Hilscher Podcasts gehört.
Oh, okay. Ja, da muss ich ja gestehen, in letzter Zeit ist mir dir oft ein bisschen zu esoterisch.
Der Jan-Ulrich-Podcast mit dem Matze Hilscher ist einer der besten Podcast-Folgen, die ich dieses Jahr gehört habe.
Der war auch nochmal beim Paul Ripke und das war natürlich deutlich flacher, aber auch cool. Die mit Paul
hat. Hat er was gesagt, der Jan-Ulrich, oder hat nur der Paul Ripke geredet?
Der Jan hat wirklich viel gesprochen, in der Tat sogar.
Also Matze Hilscher, also Hotel Matze heißt der Podcast mit Matze Hilscher, der interviewt Jan Ulrich, hat fast noch eine bessere Qualität als die Doku auf Netflix.
Hast du das nicht letztes Mal schon erzählt?
Da habe ich noch nicht gehört. Ich habe nur gesagt,
dass es den gibt. Über die Doku erzählt, ja.
Ich habe über die Doku erzählt und habe mir das Ding jetzt angehört und muss sagen, sehr, sehr schonungslos von Jan Ulrich. Und der wird jetzt echt greifbarer, auch als Mensch, mit seinen Fehlern und mit seinen Schwächen. Und wirkt da sehr angreifbar, sehr authentisch. Und das kriegt der Matze Hilscher ja hin, muss man ihm erlassen.
Ja.
Nicht umsonst hat er jetzt 459 Folgen oder wie viele auch immer gemacht. Und ich glaube, das sollten viele hören, weil da man einfach den Jan Ulrich da einfach noch mal ein bisschen besser versteht und das ganze System versteht.
Er hat beim Paul auch so ein bisschen herausgelassen und ich glaube, du hattest das in der Doku schon gesagt, dass ja unter anderem, was ihn so zerrissen hat, nicht nur ist, dass man seine Erfolge geschmälert hat und ihm das weggenommen hat, obwohl es quasi alle getan haben auf dem Level, aber dass er halt auch über Jahrzehnte ja verweigert hat und nie zugegeben hat, dass er gedopt hat, weil ja das gesamte System mit dranhängt und weil er auch niemand anderen mit reinreißen konnte, durfte, wie auch immer. Also er hat ja sowohl rechtliche Schwierigkeiten gehabt, aus denen er das nicht zugeben konnte, als auch, so hat er es zumindest beim Paul, haben sie es dargestellt, auch aus Loyalität anderem gegenüber.
Aber so war es ja auch.
Ja.
So war es ja auch. Und das ist ja, ich meine, die haben ja da viele des Dopings überführt. Und aus meiner Sicht jetzt, im Radsport wurde immer gedopt. Ja? Also schon immer.
Ja, nimm mal die Vergangenheitsform raus, fürchte ich.
Nein, das werde ich so nicht stehen lassen, Dominik. Nee, das finde ich auch nicht richtig.
Sind da die Tests jetzt mittlerweile gut genug, dass sie da nicht drum
rumkommen? Erstens sind die Tests wahnsinnig gut. Das ist das eine.
Aber dann hilf mir mal, warum trotzdem noch die, ist das dann das Equipment oder ist das noch besseres Training? Weil die Leistungen steigen ja trotzdem weiter. Also du hast ja jetzt Sportler, die höhere Leistungen bringen als die, die damals gedopt unterwegs waren.
Das ist ja durchgängig im Sport. Du hast durchgängig im Sport extremste Entwicklungen. Zum einen in der Trainingslehre. Mhm. Ist unfassbar, wie gut die heute trainieren, auch was die auch einsetzen. Du musst dir überlegen, jetzt, wenn du so eine Tour de France hast, ja, dann bereiten die Top-Teams sich darauf penibel vor und es geht über ein halbes Jahr. Und es inkludiert Wochen von Höhenstrainingslagern, ganz spezifischen Daten, also ganz spezifischen Ernährungsplänen, die Top-Stars, die wiegen ihr Essen ab. Die haben eine auf sie abgestimmte Diät. Die sind komplett gemessen. Jede Bewegung, die die machen, ja, Powermeter, Entwicklung, VO2 Max, etc., Gewicht ist durchgemessen, optimiert. Die Trainingssteuerung ist extremst präzise. Die wissen genau, was, wie, wann sie trainieren müssen. Das hat sich in allen Sportarten extremst entwickelt. Und den Einsatz, den die bringen heute, kein Alkohol, Ernährung, wie gesagt, optimiert. Allein schon, wenn der Jan Ullrich, und das ist 15 Jahre her, erzählt, ja, und das ist Erik Zabel oder die Alten. Und das habe ich noch, als ich mit Radfahren angefangen habe, war es, naja, es gibt ja die berühmten Biking-Rules, ja. Ja, kein Essen bei Radausfahrten unter 4 Stunden. Und heute machen die keine Trainingseinheit mehr ohne Essen. Die wissen genau bei einer Tour de France, wie viel Kalorien die pro Stunde zu sich nehmen müssen.
Ja,
und
auch welche
Ernährung die genau zu sich nehmen.
Wer hat denn das erzählt? Es gibt ja auch einige, und das ist ja auch erlaubt, es gibt ja einige, die auch mit Blutzuckermessgerät fahren quasi, die dann direkt ihre
Blutzuckermessgerät haben. Diana macht es ja auch als Triathletin, unsere Jana Uderstadt, die ja schon zweimal hier im Podcast war. Die haben hier so eine Sensorik am Arm, die misst im live quasi auf der App und auf deinem Fahrradcomputer kannst du sehen, wie sich dein Blutzuckerspiegel verändert während der Einheit. Und wenn der fällt, bist du sofort nicht mehr leistungsfähig. Mhm. Und das habe ich jetzt auch letztes Mal probiert, nochmal, wo ich jetzt auch denke, wenn ich 3 Stunden fahre, da komme ich eigentlich ohne Essen aus. Und ich mag hinten raus, wird es mühsamer. Ich esse jetzt mehr, trink viel mehr.
Wofür du das machen willst. Wenn du Leistung bringen willst, musst du essen und trinken. Wenn du das nehmen willst, um abzunehmen und Fett zu verbrennen, dann kannst du es halt machen. Aber dann kannst du keine Meisterleistung erwarten.
Ja, weil ich will ja Form aufbauen jetzt für mich persönlich. Und mag, und dann musst du ja auch, du siehst ja auch, wenn du das beobachtest heute, also es sind so viele Dinge, die sich geändert haben. Und da habe ich schon nicht mal über das Material gesprochen. Die Top-Fahrer und nahezu alle Fahrer, die kommen nach einer Etappe über die Ziellinie. Und dann steht schon der Betreuer und dann trinken die so einen spezifischen Kirsch, wie auch immer, so ein ganz spezielles Getränk. Den pumpen die als erstes ab. Da beginnt schon die Regeneration mit Antioxidantien und anderen Themen, die sich zu dir nehmen. Dann haben sie ihre Prozedur, wie sie in der Form das Laktat raustrainieren, wie lange sie sich exakt mit welcher Wattzahl ausfahren, was sie dann zu sich nehmen,
gut, dass
wie
sie massiert werden. Gut, dass du nicht mehr über Fahrradfahren gesprochen hast. Ich finde es schön, mach ruhig weiter. Ich wollte es nur noch mal in den Raum stellen, dass du dich da nicht selbst scheißerst.
Ja, gut. Anyway, also das hat sich brutal verändert und dann kommt das Material dazu. Allein die Fahrräder sind heute so sensationell anders. Die bringen so viel mehr dass du bei gleicher Leistung, die du aufs Pedal bringst, fährst du so viel schneller wie vorher. Mhm. Dann allein das Bikefitting, wie die auf dem Rad sitzen. Du musst dir mal angucken, auf den 80er, 90er Jahre, wie auf dem Rad hocken. Und du musst dir mal gucken, wie die heute auf dem Rad gucken. Du musst dir mal gucken, als der Jan Ulrich noch gefahren ist. Dann tritt er zum Zeitfahren an und hat die Baseballmütze falsch rum auf dem Kopf. Es gab da keine Helmpflicht in den ersten 3 Jahren seiner Karriere. Dann hat er eine hat er so eine Mütze auf, die hat er verkehrt rum auf dem Kopf.
Over the top. Mütze umdrehen, genau. Gewinnen.
So fährt der Rad. Heute haben die Aero-Helme. Die sagen, okay, Stoff ist in der Form schneller als Haut. Die Aero-Anzüge allein, die die anhaben, bringen so viel Watt. Ja, dann haben sie ja mittlerweile die Flaschen, die sie sich vorne reinstecken. Es ist ja anerkannt, mein Bierbauch ist ja aerodynamischer. Mhm. Wie so ein, ja, also haben die hier vorne, machen sie ihr Funkgerät, weil Flasche dürfen sie nicht. Die Triathleten machen eine Flasche rein. Ja, die Radfahrer machen vorne das Funkgerät rein und dann haben sie so wie so ein bisschen spitzen Bauch. Das ist aerodynamischer. Und das sind überall. Hier 3 Watt, hier 5 Watt, hier 10 Watt. Und wenn die heute 500 Watt treten, ja, fahren die 10 km/h schneller, wie als du früher 500 Watt getreten bist. Das ist unfassbar, was da passiert ist. Also das ist eine Riesenkombination, die da zustande gekommen ist, warum die da besser sind. Und die werden auch nicht mehr so verheizt wie früher.
Ja, hoffen wir es mal.
So. Aber willst du wissen, was im Moment im Radsport das heißeste Gerücht ist, dass vielleicht der eine oder andere doch dopt? Oder mit was man sich dopen könnte? Hast du das mal gehört?
Nee, was denn?
Wenn du Organe transportieren musst zu einer Organtransplantation, ja, hast du ja irgendein Unfallopfer, dann hat er eine Herz, eine Niere, eine Leber und dann sagst du, okay, der ist Organspender und du hast irgendwo einen Empfänger. Und dann musst du das Ding von A nach B transportieren. Ja, dann wird das ja in so eine Kiste gepackt mit Eis und drum und dran, aber trotzdem brauchst du in dem Organ Blut, ja, dass das weiterlebt. So. Und was man da jetzt herausgefunden hat aus der Forschung, und da gibt es eine in Frankreich, eine Firma, die holt aus Wattwürmern Hämoglobin und dieses Hämoglobin dieses Organ wird mit diesem Medikament aus dem Hämoglobin von Wattwürmern behandelt, ja, weil das eine 10- oder 20-fache oder ja noch höhere Sauerstofftransportaufnahme hat wie das menschliche Hämoglobin. Und damit kann man sicherstellen, dass das Organ beim Transport und jetzt in der Zeitspanne, die da vergeht, heile bleibt.
Das ist dann aber kein Doping oder was?
Für das Organ ist das kein Doping.
Nein, ich rede jetzt die Applikation. Ich habe ja verstanden,
jetzt, dass das jetzt in den Sport kommt. Jetzt kam raus, dass wohl ein Radfahrer bei dieser Firma angerufen hat und wollte sich da so ein Medikament besorgen.
Clever. Mhm.
So, ich sag, Doping gibt's. Es gibt in dem Sport, da geht's um Geld. Leute machen viel, um nach vorne zu kommen. Es gibt immer wieder Leute, die betrügen. Ja, es gab ja auch dieses Jahr wieder 5, 6 Dopingfälle. Ja, aber das ist nicht Doping, wie das in den 80er, 90er, 2000er waren oder in den 60er. Das ist was ganz anderes. Ich glaube, die meisten sind da relativ clean. Die machen zwar extrem viel mit Nahrungsergänzungen, allem drum und dran. Und nach wie vor ist immer so, alles, was nicht auf der Dopingliste steht, ist kein Doping. Mhm. Ja? Das muss man auch sehen. Ja? Also das ist ja auch immer so eine Frage. Ja? Was machst du, um einfach leistungsfähig zu sein? Und dann hast du ja viele Jahre Präparate gehabt, die haben alle genommen. Und dann hat irgendeiner entschieden, okay, das ist doch ein Dopingmittel, setzt auf die Liste und dann ist es von da ab Doping. Und dann gibt es immer noch 2, 3 Idioten, die haben es dann vergessen und die nehmen es trotzdem weiter und zack, werden die erwischt. Also ich glaube aber, dass das heutzutage schon relativ fair ist. Und wenn ich mir dann Rick Zabel anhöre und viele andere Radsportler, das ist nicht wie zu Jan Ulrichs Zeiten. Weil da war es umgekehrt und das ist das, um das zu Ende aber zu bringen, was er glaubhaft vermittelt, alle tun das. Ja. Und er hat auch erklärt, wo das herkommt. Wie erfährt man dann davon? Da gibt es ja Wechsel, da wechseln Radfahrer von dem Team, die kriegen das mit und sagt, wie, ihr macht das nicht? Das machen alle anderen auch. Alle nehmen Epo. Wenn ihr kein Epo nehmt, habt ihr keine Chance. Und so hat sich das aufgeschaukelt und es haben alle gemacht. Es war nicht nachweisbar und es wussten auch alle in der Branche.
Mhm. So. Aber dann musst du doch auch nochmal den Paul hören, weil da ist eine Passage, die sie erzählen, dabei, da wirst du richtig Spaß haben und wirst dir auch denken, ui, da wäre ich gern dabei gewesen. Weil er nämlich dann den Ulle zu Besuch hatte und dann haben sie den Lance angerufen und da sind Paul und Ulle und Lance sind auf ein Wochenende lang auf Fahrradtouren gegangen. Und der Paul erzählt halt da schon sehr cool, ne, dass das sein Idol war eben für den Sport und dass die Großen und tralala und dann hätte er sich nie träumen lassen, dass er mit den Zweien mal irgendwie eine Fahrradtour macht oder mehrere. Und hat aber auch gesagt, du kriegst halt mit, dass der Lance einfach immer noch so gebügelt ist, dass der nur gewinnen will. Weil der Ulle war ja jetzt auch mit gesundheitlich nicht so fit, konnte nicht so viel trainieren, hat ja auch seine Promos und alles gemacht und dann sind die da aber gefahren und der Lance hat mehrfach Sprints gemacht und hat einfach den Ulrich kaputt gemacht und platt gemacht, was aber wohl auch keine Kunst war zu dem aktuellen, ne, Fitnessgrad. Aber hast halt gemerkt, Supersportler, Ehrgeiz und er wollte halt immer noch mal zeigen, Ulle, ich fand mich damals besser, ich bin immer noch besser.
Der Armstrong ist halt ein anderer Typ als der Ulrich. Ja, ja. Ein ganz anderer Typ, auch vom Charakter. Und ja. Ich meine, der Jan Ulrich kam da blutjung rein in den Sport.
Du kannst jetzt hier eine Radtour machen mit Lance und Ulle.
Kannst du ja machen. Und mit kannst Rick du jedes Jahr, die sind jedes Jahr auf Mallorca und kannst dich da für ein heides Geld kannst du da mitfahren.
Das ist ja wie ins Puff gehen, Dirk.
Nein, es ist, ich weiß. So. Nee, aber Wer ein bisschen Interesse hat, empfehle ich Jan Ulrich. Wer sagt, boah, Jan Ulrich ist mir zu doof, dem empfehle ich die Hotel Matze Folge mit der Christine Thürmer.
Ja. Jetzt sag uns,
weißt, wer das ist. Die Christine Thürmer ist die meistgewanderte Frau der Welt.
Gewanderte.
Ja, die hat 62.000 Wanderkilometer auf der Uhr. Die ist beim Hilscher und ein Unikat, hätte ich jetzt mal gesagt. Die hat mit 35, also vor 19 oder vor 20 Jahren, hat die, nachdem sie da schon wirklich auch ein bisschen berufliche Karriere hinter sich hatte, hat die gesagt, weißt du was, ich wandere jetzt nur noch. Und seitdem wandert die, also seit 20 Jahren ungefähr wandert die, jedes Jahr ein halbes Jahr. Give or take, war sie auch ein Jahr weg, etc. Die hat 62.000 Kilometer auf der Uhr, die macht eine ganze Menge Vorträge, Präsentationen, die hat 4 Bestseller geschrieben und die hat er da und mit ihr redet er, sag ich mal, wie es dazu kam, warum sie das macht und die ist halt extremst unterhaltsam, die kannst du auch sonst wohin schicken, die Dame. Die hat ein paar Philosophien, die ich nicht unterstütze, aber trotzdem ist dieses Gespräch meines Erachtens in der Form inspirierend. Ja, weil sie da einfach ein paar gute Aussagen, Ansätze in der Form hat, dass man seinen Traum und das, was einem Spaß macht, wenn man davon infiziert ist, dann soll man es einfach tun. Und da findet man auch Wege, damit umzugehen. Und sie hat das Selbstbewusstsein und sie ist seit 20 Jahren glücklich. Und zufrieden. Ja. Und sie hat auch einen tollen Spruch, den sie von so einem griechischen Philosophen hat, der sagt, der Mut steht vor der Tat und das Glück kommt am Ende. Und das passt so gut. Also so unter dem Motto, Leute, habt Mut, was zu tun. Ja, die meisten hält ab, die Dinge, die sie wirklich tun wollen, zu tun, weil ihnen der Mut fehlt. Aber du brauchst am Anfang den Mut, was zu tun. Und dann hast du auch Glück, respektive du wirst auch glücklich, ja, mit dem, was du getan hast. Aber es wird nicht andersrum passieren. Es gibt keinen glücklichen Zustand oder keinen glücklichen Umstand. Und dann tust du irgendwas, ja, sondern der Mut steht am Anfang und das Glück steht am Ende.
Das finde ich gut. Und jetzt ist das die perfekte Überleitung, um unsere Episode jetzt nach Heim zu bringen, weil Dirk,
echt?
Ich habe jetzt den Mut, auf den Markt zu gehen und unsere Wildschweinlenden abzuholen. Und das Glück kommt dann, wenn sie mit einer Honigkuchen-Senfkruste aus dem Ofen kommen. Hm.
Herrlich. Eigentlich wollte ich dich heute noch richtig aufziehen.
Schon wieder?
Ja.
Du bist so respektlos.
Weil ich glaube, dass du es verdient hast.
Du bist so respektlos.
Wie viel Geld hat denn der Indiana Jones und das Rad des Schicksals an der Kinokasse eingespielt?
So, jetzt können wir uns Anatomie eines Falls angucken, wo sie für den Golden Globe nominiert ist. Alle Kritiker sagen, das ist einer der besten Filme überhaupt und der hat bisher 20 Millionen eingespielt. So.
Ja, aber der Anatomie eines Falles ist nicht als Blockbuster designt gewesen und er hat 300 Millionen US-Dollar ausgegeben für den Film.
6,5 Millionen. Mhm. Versuch's, ich find's irrelevant.
Ich wollte nur sagen jetzt, dass ich mit meiner Meinung, dass der Film nicht unbedingt so, sein Geld Dirk, wert war, jetzt, nicht alleine bin, sondern
jetzt fragen wir mal
Google. Es faktisch so ist, dass der was Disney mehr Geld gekostet hat. Der
beschissenste Film, der am meisten Geld eingespielt hat. Weil das ist so, das ist genau das Geile, also deine Ex-Firma, meine jetzige Firma, ne? Es gibt ja immer so schöne Statements, wenn man irgendwie ein Produkt entwickelt oder was Neues bringt und dann finde ich das auch ein tolles Statement so, wir haben in die Entwicklung dieses Produktes 3 Milliarden gesteckt. Sagt überhaupt nichts über die Qualität des Produkts aus.
Ja, also das gehe ich in dem spezifischen Fall nicht drauf ein, weil das ist ja auch eine Marketingaussage. Die 300
also die Millionen erfolgreichsten Filme laut Einspielergebnis. Ja. Da ist zum Beispiel Fast and the Furious 7 drin. Und da ist, was du auch gerade erwähnt hattest, ist auch Barbie drin. Und willst du mir jetzt sagen, dass ein Film gut ist, wenn er viel Geld einspielt?
Das ist nicht die Message, Dominik. Die Message ist, dass die ich dir mitgeben wollte, ist Indiana Jones hat an der Kinokasse gefloppt. Die haben über 300 Millionen ausgegeben. Das hat 380 Millionen eingespielt. Disney hätte, was weiß ich, 800 Millionen einnehmen müssen, damit sie damit Geld verdienen.
Ja, ist doch schön.
Und ich wollte dir nur sagen,
ich mochte ihn. Also, pass auf, ich mochte ihn, ich fand ihn.
Aber die wenigsten mochte ihn, sonst wäre er nicht gefloppt an der Kinokasse.
Oh, jetzt, das können wir mal eine neue Kategorie aufmachen. Filme, die an der Kinokasse gefloppt haben und dann richtig groß geworden sind. Ich nehme jetzt nur mal Blade Runner zum Beispiel. So, also, ich mochte ihn, ich fand, es war ein würdiger Abschluss, ich fand ihn unterhaltsam. Es war definitiv nicht der Beste, es war mit Abstand auch nicht der Schlechteste. Und wenn er nicht genug eingespielt hat, dann bin ich insofern frohen Mutes, weil dann werden sie nicht noch einen drehen. Weil es ist jetzt einfach gut. Und mit dem Ende kann ich leben.
If you start to explain, you lose.
Mit dem Ende kann ich leben.
Okay.
If you think you're smart, you're just a jackass. So.
Jackass. Du kannst dir auch noch gerne mal die Rotten Tomatoes und andere die Dinge angucken.
Doch, jetzt fang doch mit so einer Scheiße nicht an. Können wir mal bei persönlichem Geschmack bleiben?
Ja.
Oder wollen wir jetzt die Lemminge sein und nur noch Filme mögen, die auf Rotten Tomatoes 90% haben?
Gar nicht. Ich wollte da nur den Finger in die Wunde legen mit deinem Indiana Jones.
Ja. Mach's nächste Mal gut. Bereite ich das nächste Mal ein bisschen mehr vor. So.
Ich erzähle noch eine Sache und dann beenden wir das hier heute.
Ja.
Ich war gestern beim Friseur gestern Abend. Das ist der Friseur, wo ich schon
angekommen.
Ja, doch, ich bin schon dran gekommen. So ähnliche Frisur wie du jetzt. Ich sehe 10 Jahre jünger aus. Gehe schon seit 27 Jahren hin oder so. Zu dem Friseur. Na, anyway. Ich war da beim Friseur. War ganz, ganz schön voll gestern. Ich sitze da und auf meinem Platz, ich habe ja die Clara, das ist meine, hallo, die Clara, liebe Grüße, bis zum zweiten Mal dran, kannst dich freuen. Da saß schon eine Dame. Weil die Clara da wieder Doppeltgeschäfte macht, ja, also die hat eine Dame, die hat eine Haartönung gekriegt oder Färbung und die saß natürlich auf meinem Platz und in der Zwischenzeit, während das Ganze einzieht, hat sie natürlich mir die Haare geschnitten, also ist da schon ganz gut optimiert. Und dann sitze ich neben ihr und wir quatschen so ein bisschen und dann sagt die, das andere war wohl auch eine Stammgästin von ihr und sagt, Ja, weißt du, Martina oder wie sie hieß, ich habe den Namen schon vergessen, weißt du, dass der Dirk hier Podcast macht? Und hat er dann erzählt, ja, du hast schon, dass wir schon 200 Podcasts haben und bla. Und die saß natürlich da in ihrem Stuhl, weißt du, zurücklehnt, gelangweilt, bis die Farbe Frau einzieht. Oh. Und hat das Handy rausgeholt und hat natürlich gleich gesucht. Dann hat sie gemeint, das Bild, das da drin wäre von mir oder generell, ist nicht mehr ganz so vorteilhaft. Vielleicht müssen wir da neue Bilder machen.
Wieso ist das nicht mehr ganz so vorteilhaft?
Ja, es sieht nicht gut aus. Müssen wir mal. Ist was anderes. Auf jeden Fall hat die Clara da von unserem Podcast geschwärmt und erzählt. Und die hat sich das angehört und hat dann gleich auch runtergeladen und hat gesagt, muss sie sich mal anhören. Und ich saß da und wenn ich ehrlich bin, habe ich mich nicht ganz so wohl gefühlt. Fand ich irgendwie total cringe. Komisch.
Ja.
Ja. Ich fand es jetzt nett von der Clara, dass er das da erzählt hat. Ich weiß nicht, was die Dame
Du siehst will. Halt auf dem Bild auch wirklich scheiße aus, ich gebe es zu.
Okay, sehe ich auch. Ja, ich habe
meins können wir lassen, ich sollte
auch mal Rente unter den Augen. Und diese, hey, wir sind zwei Jungs in Chicago und Mainz, ist auch irgendwie nicht mehr so richtig.
Ja, dann schreib mal das
Wahrheit entsprechend.
Kannst ja mal. Ja. So, mein Guter. Komm mal zum Punkt jetzt. Also du warst ein bisschen peinlich berührt, aber am Ende war es gar nicht so schlimm.
Genau, jetzt haben wir hier einen Fan generiert. Oder? Jetzt haben wir noch, jetzt zum Glück, jetzt haben wir jetzt hier wieder jemand, der uns hört, sonst könnte man sie einstellen.
Hat sie ein Urteil abgegeben oder hat sie peinlich?
Nein, sie hat gesagt, sie hört sich das auf jeden Fall an. Sie hat bestimmte Phasen, wo sie Podcast hört, und hört sie doch gern mal rein. Über was wir denn so reden würden. Und dann habe ich gesagt,
über Fahrradfahren.
Am liebsten nicht über Filme, aber ich kann es nicht verhindern.
Ja, ich werde mir übrigens Vorsatz fürs nächste Jahr anständigen Podcast-Partner besorgen. So.
Frohes Fest. Ja, genau. Find mal jemand.
Frohes Fest.
Der Streter ist schon besetzt.
Ja, frohes Fest.
Ja. Ich wünsche dir auch ein gesegnetes Fest. Leckerschmecker, Wildschwein, Haxen, Lenden, Gans. Whatever. Grüß deine Frau, deine Familie. Ja, und sei mal nett zu allen.
Ja, ja nett so.
Ich bin sei einfach
zu allen nett, nett außer zu dir, Menschen.
Ja, genau.
Tschüssi.
Merry Christmas.